Ja, Tilo, verdammt nochmal, Freitagabend und ich sag mal, unter widrigen Bedingungen nehmen wir diese Podcast-Folge auf.
Genau. Aber, es ist mal wieder so, dass ich nicht in meinem Studio praktisch sitze. Aber das hat den Vorteil, dass mir jetzt hier so gerade die Abendsonne praktisch durch die Bäume und meine, und jetzt schnall dich an, Windschutzscheibe durchfällt. Und ich sitze hier nämlich auf dem Beifahrersitz in meinem Auto und nehme das Ganze hier in meinem Auto auf. Und zwar bin ich wieder auf dem Land.
Das habe ich mir fast gedacht, ja.
Genau. Und habe also jetzt mir gedacht, dann nehme ich doch diesen schönen Podcast mit dir auf. Aber weil es da in unserem Ferienhaus immer so laut ist, da sind so laute Kinder, ich weiß auch nicht, wem die gehören. Ja. Ich weiß auch nicht, wer die gezeugt hat. Ich flüchte jetzt einfach, habe ich mir gedacht, ja. Und deshalb also jetzt hier raus ins Auto. Und draußen kann man leider heute nicht sitzen, weil es windet hier ziemlich. Und es wird gerade spürbar kälter. Mhm. Wir hatten ja richtig gutes Wetter. Das, was ihr jetzt abbekommt, glaube ich, ab heute oder morgen, hatten wir hier praktisch die ganze Zeit. Und da war es ja kalt bei euch. Und jetzt dreht sich das Blatt. Und bei euch wird's warm und hier wird's kalt.
Okay, sehr schön. Das soll aber heute nicht das Thema sein. Heute geht's mehr um das Thema Nelkenrevolution. Und wem dabei jetzt schon langweilig irgendwie sagt, bist ja blöd, was ist das denn? Den werden wir gleich zu dem Thema aufklären, beziehungsweise du wirst ihn dazu aufklären. Du hast gestern eifrig gefeiert, habe ich gehört.
Richtig. Schön, dass du das mal wieder so schnell und kompakt auf den Punkt bringst, damit ich jetzt nicht hier abschweiche und noch irgendwie von irgendwelchen Pilzen erzähle, die hier unter den Palmen wachsen. Nein, du hast recht, es geht um die Nelkenrevolution. Gestern war ich auf der Avenida da Liberdade in Lissabon zusammen mit ungefähr 100.000 anderen Leuten, die alle eine Nelke dabei hatten. Ich weiß gar nicht, wo diese ganzen Nelken herkommen. Wir sind da rauf und runter gelaufen und das macht man an dem 25. April, weil am 25. April 1974, also gestern vor 50 Jahren, wurde das Salazar-Regime, die Diktatur in Portugal, gestürzt und damit kam praktisch Portugal auf die Bahn, auf den Weg hin zu Demokratie und europäischer Integration. Wäre das nicht passiert, würde ich jetzt hier auch nicht sitzen und daraus machen wir jetzt eine Sendung.
Bei Bier mit Henning Schwörer und Thilo Wagner.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf zwei Bier. Und obwohl natürlich die Voraussetzungen einigermaßen schwierig sind, haben wir uns wieder an der längsten Theke, an der längsten virtuellen Theke zusammengefunden. Ich, denn der Esel, wie immer, nennt sich zuerst Henning Schwörer und Thilo Wagner in Portugal. Hallo Thilo.
Hallo Henning, ich grüße dich an dieser längsten Theke der Welt. Die ist übrigens heute ein bisschen kürzer geworden, weil ich bin hier so 250 Kilometer weiter in den Nordosten, also in deine Richtung gewandert.
Die ist 250 Meter kürzer dementsprechend. Okay, ich würde einfach sagen, ob der Zeit, machen wir es einfach mal ein bisschen knackig heute. Vielleicht ist das ja auch die richtige Maßregelung, dass man zukünftig es auch ein bisschen knackiger macht vorneweg. Keine langen Reden. Wir haben Bier dabei. Thilo, hast du auch Bier dabei oder bist du jetzt dazu übergegangen, antialkoholisch im Auto zu feiern?
Nein, ich werde ja heute nicht mehr weit fahren. Also ich stehe hier direkt vorm Haus. Also insofern habe ich mir Superbock mitgebracht. Ihr kennt das Bier mittlerweile. Es ist ein Klassiker aus Portugal und das werde ich gleich zugute führen. Deshalb meine Frage an dich, hast du irgendwas Spannenderes dabei?
Ja, habe ich auf jeden Fall. Und zwar habe ich das gute Texels Bier dabei. Ich war ja wieder unterwegs im Ausland und war auf Texel, auf der holländischen oder niederländischen Insel. Und da gibt's mittlerweile 2 Biersorten sogar. Also die können es richtig krachen lassen mittlerweile. Und ich sag mal, das Alteingesessene, was ich kannte, ist das Texels. Das gibt's in verschiedenen, ich sag mal, Geschmacksrichtungen. Und ich habe das Gutkoppe dabei. Das ist ein süffiges Blondes, was allerdings trotzdem seine 6% hat. Unten drunter machen die es da auf Texel nicht. Und ich weiß auch wieso, weil es halt einfach, ja, stirbt wie Hund und so, ne? Weiß ja. Aber das ist wirklich lecker und das Hopfig Blond Bier steht
sehr
hier.
Schön.
6%.
Ja, das klingt doch wunderbar hier. Das ist doch super. Da würde ich sagen, machen wir die Dinger gleich mal auf und trinken, oder?
Ja, genau, machen wir. So. Bei mir ist alles offen.
Das sind praktisch 2 Bier, die so ein bisschen am Ozean, am Meer entlang geboren wurden. Weil Texel liegt ja auch ziemlich im Wasser, ne?
Liegt ziemlich im Wasser und nächster Halt England. Von daher,
genau, da würde ich mal sagen, Prost auf die Nelkenrevolution. Also mir schmeckt's gut, das wisst ihr ja. Wie schmeckt's dir?
Mir schmeckt's auch, ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe das schon mal getrunken und es schmeckt wirklich gut. Also es schmeckt wirklich sehr, sehr gut und ist gut, gut wegzutrinken, um es mal so zu sagen. Wir reden aber jetzt mal über die Nelkenrevolution in Portugal und da reden wir ja nicht umsonst drüber, nicht nur, weil gestern es sich zum 50. Mal gejährt hat, dieses Großereignis, zum 50., ist das richtig?
Genau, zum 50. Nee, also die Nelkenrevolution, vielleicht sollte ich da kurz mal in die Bresche springen nur und nochmal erklären. Das hatte ich ja kurz im Intro schon mal umrissen, aber Portugal hat halt bis zu diesem Tag vor 50 Jahren und ein Tag jetzt, wenn man so will, unter einer Diktatur gelebt und gelitten, und zwar seit den 20er Jahren. Und das Land ist wirklich extrem verarmt gewesen, ist total unterentwickelt, ganz viele Leute, die immer noch Analphabeten waren, große Armut, Kindersterblichkeit war sehr hoch und so weiter. Und das alles hat dann zusätzlich sich noch verschärft, weil Portugal noch sehr lange an seinen Kolonien festgehalten hat, in Afrika vor allem, Mosambik, Angola, Guinea-Bissau. Und dann wurde praktisch im Militär der Unmut immer größer. Das hatte auch was mit internen Gründen zu tun. Die Offiziere wurden nämlich im Eilverfahren in Lissabon ausgebildet und dann praktisch in den Kolonialkrieg geschickt. Und das fanden die alteingesessenen Offiziere nicht so gut. Und das Ganze hat so ein bisschen den Ball zum Rollen gebracht. Und dann haben sie auch selbst verstanden, dass man diesen Kolonialkrieg nicht gewinnen kann. Die anderen europäischen Mächte waren ja schon praktisch teilweise aus Afrika raus, hatten die anderen afrikanischen Länder in die Unabhängigkeit entlassen. Und Portugal hat sich dagegen gesträubt. Dieses Regime, dieses autoritäre Regime hat sich dagegen gesträubt. Und dann kamen eben die Offiziere, diese Unzufriedenen, und haben diesen Putsch angezettelt am 25. April. Und daraus ist dann eine Revolution geworden. Der Tag selbst wurde dann praktisch fast schon zu einem Volksfest. Der 1. Mai darauf, ein paar Tage später, 1974, wurde dann zu so einer riesen Freuden- und Begeisterungsexplosion. Und da spielte auch die Nelke praktisch eine Rolle, ein Symbol für diese Revolution. Die wurde irgendwie an die Soldaten verteilt von Blumenverkäuferinnen und die haben sie dann genommen und sich irgendwie in die Gewehrläufe gesteckt oder in die Uniform und so weiter. Und dadurch ist praktisch dieser Name entstanden. Und es war, wenn man so will, schon eine, wirklich, wenn man so jetzt 50 Jahre später darauf zurückguckt, wirklich eine extrem gelungene Revolution. Ja. Und das fasziniert natürlich auch.
Genau, und man muss natürlich an der Stelle auch sagen, es ist nicht so, dass du umsonst so viel über ja, diese Nelkenrevolution weißt. Das ist nicht so, dass du die letzten Jahre, Jahrzehnte in Portugal lebst. Nein, du hast jetzt zusammen mit einem Kollegen von dir einen Film darüber gemacht, eine Dokumentation, die heißt Portugal mit Nelken gegen die Diktatur. Und das Schöne ist, die ist schon gelaufen. Wie fandst du das Endergebnis?
Ja, ich fand's eigentlich ganz gut. Es wäre natürlich spannender, wenn du mir das sagen würdest. Andere kritische Stimmen da im Äther. Das wäre zum Beispiel mal eine Möglichkeit, uns eine kleine Message zu schreiben.
Da kommen wir ja auch gleich nochmal dazu, weil nämlich ich glaube, die nächsten Minuten nur Sinn ergeben, wenn man sich auch den Film anschaut. Mittlerweile, er war erst in der ZDF-Mediathek, mittlerweile ist er in der ARD-Mediathek, weil ihr seid ja praktisch öffentlich-rechtlich übergreifend, weil der Film lief jetzt erst bei Arte und dann beim RBB. Im Moment, ich glaube, man kann ihn auch noch über die ZDF-Mediathek irgendwie kriegen, aber wir verlinken mal die ARD-Mediathek, wo man ihn auf jeden Fall auch noch sehen kann. Ja, und wenn wir schon jetzt jemanden, wir machen das heute mal ein bisschen einseitig, ja, wenn wir schon jemanden hier haben, der so einen tollen Dokumentationsfilm gedreht hat, dann kannst du uns ja auch mal so ein bisschen vielleicht hinter die Kulissen blicken lassen, wie so ein Film entsteht. Wie kamt ihr denn überhaupt erstmal auf die Idee, waren die 50 Jahre Nelkenrevolution, war das der Aufhänger, wie ihr jetzt auf die Idee kamt, rechtzeitig dazu so eine Dokumentation zu machen?
Ja, also erstmal, klar, gerne rede ich darüber, dieses Making-of, ja, das ist jetzt praktisch das exklusive Format hier für diesen Podcast. Ich habe noch nicht darüber gesprochen in der Öffentlichkeit, also insofern werden wir das jetzt zum ersten Mal tun. Nein, es ist so, klar, so ein Film braucht natürlich eine ziemliche Vorlaufzeit und das war aber in unserem Fall sogar relativ kurz getimed alles. Tatsächlich ist vor einem Jahr irgendwie die Idee entstanden, mal so einen Themenvorschlag über dieses Thema Nelkenrevolution anzugehen, weil die 50 Jahre bringen natürlich wirklich die Chance, mal auf dieses Ding zurückzugucken. Wir denken immer in diesen Jubiläen, in diesen Feiern, irgendwie auch im Journalismus. Und da kriegt man dann halt die Gelegenheit, nochmal auf Ereignisse zu schauen, die sich natürlich jedes Jahr jähren. Also das nächste Jahr wird es den 51. Geburtstag, wenn man so will, oder das 51. Jubiläum der Nelkenrevolution geben. Und uns wird keine Sau interessieren. Aber die 50, die sind natürlich wichtig. Und da haben wir dann einfach gesagt, okay, lass uns mal ein Exposé schreiben und das mal verschicken.
Und dieses Exposé habt ihr dann an verschiedene Fernsehstationen geschickt oder wie mache ich das, wenn ich das auch angehen möchte?
Ja, genau. Also das ist im Prinzip so, du brauchst natürlich als erstens eine Produktionsfirma, weil du als Autor selbst kannst zwar tolle Vorschläge haben, aber der Sender will natürlich erstmal wissen, wer finanziert das ganze Ding und wer steigt da praktisch ein und gibt uns die Garantie, dass wir das dann auch senden können, wenn wir den Leuten dann irgendwann auch später das Geld bezahlen, was für so eine Produktion vom Sender zur Verfügung gestellt wird. Also brauchen sie einfach Garantien. Deshalb brauchen sie eine Produktionsfirma, die da gerade steht. Jetzt mit den beiden Jungs, mit denen ich das zusammen gemacht habe, die haben gerade vor kurzem ihre Produktionsfirma aus den Angeln gehoben, aus der Taufe gehoben, würde ich mal lieber sagen. Aus den Angeln noch nicht. Und sind aber schon länger auch im Geschäft, auch im TV-Bereich drin. Ich meine, ich selbst, für mich war das ja der erste Dokumentarfilm. Also insofern war natürlich auch viel neues Land dabei, was ich da in den letzten Monaten begangen bin. Dadurch, dass sie eben diese Produktionsfirma haben, konnten wir das Ganze dann an den Mann bringen und haben dann eben beim RBB auch Leute gefunden, die das interessiert haben. Vor allem, weil wir eben einen Blick auf die Nelkenrevolution geworfen haben, der so wahrscheinlich noch nicht in der Filmgeschichte, sagen wir mal, geworfen wurde, also oder im Fernsehen. Und zwar ist das die Möglichkeit halt auf die Nelkenrevolution aus praktisch aus der deutschen oder durch die deutsche Brille zu blicken. Wir haben natürlich die Nelkenrevolution selbst auch erzählt, aber wir haben eben geschaut, was hat Deutschland mit dieser Situation zu tun gehabt, und das war gar nicht wenig, weil es gab eben innerhalb dieser, also an dem Tag selbst, an dem 25. April, nicht unbedingt, aber es gab ja dann eine Transitionsphase, die 2 Jahre lang ging, bis 1976, und wo es nicht ganz klar war, in welche Richtung Portugal jetzt geht, ob es sozialistisch wird oder ob es in dem Sinne marktwirtschaftlich, kapitalistisch, demokratisch wird. Das alles war nicht ganz klar. Und die verschiedenen Akteure, auch aus dem Ausland, haben da halt verschiedene Akzente gesetzt, unter anderem eben auch West- und Ostdeutschland, also die BRD und die DDR. Die Bundesrepublik hat die Sozialistische Partei in Portugal unterstützt. Das ist sowas praktisch wie die deutsche SPD. Und die DDR hat eben die Kommunisten unterstützt, die Kommunistische Partei Portugals, die sehr stark war in dieser Zeit auch. Und insofern gibt es da verschiedene Ansichten und Punkte, die wir eben aufgegriffen haben. Ja.
Ja, ich hake mal kurz an der Stelle ein, weil sonst spoilerst du ja alle und keiner will den Film mehr gucken, weil du alles schon erzählt hast. Das wollen wir natürlich auch nicht, sondern wir wollen ja, dass die Leute auch den Film nochmal sehen. Wie ist das? Wie kommt man an die ganzen Protagonisten? Also da sind ja doch einige dabei. Ist das einfach, ich sag mal, in Anführungsstrichen stinknormale Recherchearbeit, oder wie habt ihr das gemacht?
Ja, das ist die Recherchearbeit, genau. Ich meine, ich konnte mich natürlich ein bisschen darauf stützen, dass ich zu dem Thema ja auch meine Magisterarbeit geschrieben habe. Das hat mir natürlich viel geholfen. Aber was die Protagonisten anbetrifft, da ging es einfach darum, dass man eben auch im richtigen Moment mit den richtigen Leuten gesprochen haben, die dann gesagt haben, guck mal, ich kenne noch den da, der war damals Diplomat an der DDR-Botschaft in Portugal. Ja? Und dann gab es dazu noch einen Kontakt und so weiter. Also diese Recherchearbeit ist eine spannende Geschichte, weil man am Ende nicht ganz genau weiß, wie man alles kriegt. Ja? Wir wollten natürlich auch versuchen, die portugiesische, also die gesamte Nelkenrevolution aus der portugiesischen Sicht schon auch korrekt zu erzählen. Und da brauchten wir eben auch zum Beispiel einen Spezialisten, einen Historiker, aber eben auch Zeitzeugen wollten wir haben, die aus ihrer Sicht die ganze Geschichte erzählen, um dem Ganzen eben auch diesen portugiesischen Touch zu geben, weil es wäre ja auch schade, wenn man über so einen Gründungsmoment der portugiesischen Demokratie erzählt und das alles eben nur durch die deutsche Brille sieht. Das bringt ja dann auch nichts. Also du musst es ja schon irgendwie auch richtig gewichten, ohne jetzt weiter zu erzählen. Aber diese Recherchephase ist natürlich extrem wichtig. Und die zweite Phase, die dann folgt, nachdem man natürlich das Okay erstmal bekommen hat vom Sender. Das ist natürlich erstmal das Wichtigste. Man macht ein Exposé, man stellt sich das allgemein schon mal irgendwie vor, wer könnte da mit reinkommen und so weiter. Aber man will natürlich auch nicht zu viel verraten, weil man auch nicht weiß, was mit dieser Information passiert. Und wenn dann aber der Sender sagt, okay, wir machen das, dann geht es in die heiße Phase. Und dann geht es eben auch darum, dass man schnell auch am Ball ist. Und wir haben zum Beispiel einen Protagonisten nur als Beispiel. Das war wirklich ein Zufall, dass wir den relativ frühzeitig kontaktiert haben. Und der war eben in dieser Nacht vom 24. auf den 25. ein Deutscher, Deutsch-Portugiese, der in diesem Sheraton Hotel in Lissabon gearbeitet hat. Und der hat halt uns dann gesagt, ich bin in 4 Wochen in Lissabon. Da haben wir gesagt, das ist doch geil. Dann haben wir den Typen sogar in seinem Sheraton Hotel auch und können den da nochmal drehen, weil der wohnt ja eigentlich mittlerweile in Deutschland. Und insofern war das natürlich auch ein bisschen Zufall, aber das braucht es auch bei so einer Sache, dass das eine so ein bisschen ins andere reinfällt.
Ich hatte genau diese Szene mir jetzt auch noch ausgesucht, weil das ja ganz am Anfang praktisch diese Situation ist, wo ihr praktisch so dieses CinemaScope runterzieht und das Ganze so aussieht wie so ein kleiner Film.
Wie fandst du das?
Ich fand das total interessant. Ich fand das wirklich cool, dass dieses diese Situation von ihm ja auch nachgestellt wird einfach und dass dadurch so ein bisschen auch für den Zuschauer einfach plastisch wird, in welcher Situation man sich einfach da im Alltag dann befunden hat, als das Ganze losging, weil er ja dann einfach ganz klar erzählt hat, ja, er hat das einfach dann auf einmal im Radio gehört und das war wirklich toll, weil das zieht einen auch so ein bisschen in die ganze Geschichte rein. Man könnte natürlich sagen, auf der anderen Seite, wenn man es jetzt übertrieben hätte, könnte man jetzt ich weiß nicht, also so ein bisschen ketzerischerweise sagen, ja, das ist wie bei Terra X, wo irgendwie alles nachgespielt wird, ja, aus dem Mittelalter, aber das ist ja schon mal was anderes, weil man da natürlich ja eine Situation nachstellt, die erst in Anführungsstrichen vor 50 Jahren waren. Wie seid ihr denn auf diese Idee gekommen mit der schauspielerischen Komponente? Ich meine, ihr hättet ihn auch einfach erzählen lassen können.
Ja, gut, also diese Technik, dieses Reenactment nennt man das, das ist etwas, was sich immer mehr, glaube ich, durchsetzt, auch im Dokumentarfilmbereich, dass man damit mehr arbeitet. Das hat zwei Vorteile. Erstens wird der Film natürlich, wie du das sagst, ich meine, dass wir das dann in dieses CinemaScope praktisch runtergezogen haben, das war unsere Entscheidung, damit wir praktisch so eine gewisse Abgrenzung, damit der Zuschauer merkt, okay, das ist jetzt Fiction, oder es ist jetzt nicht Fiction, aber das ist jetzt praktisch nachgespielte Realität, wenn man so will. Ja. Und aber trotzdem ist es, beruht es ja auf seinem eigenen Bericht. Wir haben ihn ja selbst erzählen lassen. Ja. Also insofern ist es jetzt nicht etwas, und da gibt es einen gewissen Unterschied zu dieser Mittelalterlogik, weil da wird ja dann praktisch so, dann sieht man irgendwelche Kämpfe und keine Ahnung, die hauen da mit dem Schwert irgendwo drauf und sagen dann, ja, und dann König Arthur wurde da besiegt. Ja, aber wie wissen wir das? Ja, das sagst du jetzt als Filmregisseur, dass es so war, aber wir haben keine, ja. Und das ist natürlich in der Situation cool, weil du dann etwas länger auch die Leute erzählen lassen willst und kannst. Weil ich meine, bei so einem Dokumentarfilm, das darf man nicht vergessen, heutzutage sind die Leute einfach darauf eingestellt, dass alle 3-4 Sekunden irgendwie ein Bildwechsel kommt, ja. Und wenn du da halt irgendwie 40-50 Sekunden lang nur den einen Kopf hast, der mit dir spricht, selbst wenn du dann irgendwie mal umschneidest in die andere Perspektive, dann wird es für die Leute einfach langweilig. Und deshalb ist es so eine Methode, um das Ganze aufzulockern, um natürlich auch die Möglichkeit zu haben, filmerische Akzente zu setzen, gerade für den Kameramann. Denn Paul Pflüger war das natürlich auch wichtig, auch dass er auch selbst ein bisschen zeigen kann, was er so kann. Und das, also das ist jetzt, stand jetzt nicht im Vordergrund, dass er das zeigt, aber das ist natürlich für uns auch schöner, wenn man einen Dokumentarfilm sieht und eben dann irgendwie in einer super Auflösung so eine nachgestellte Sache in Farbe sieht, wenn alles andere irgendwie schwarz-weiß Bilder sind.
Ja, also es bereichert auf jeden Fall die ganze Geschichte, zumal du, ja, wie du schon sagst, du ganz viele Schwarz-Weiß-Aufnahmen natürlich nur hast und dann die Zeitzeugen, die in irgendeinem Setting sitzen, das ist natürlich ja dann auch nicht irgendwie so das Gelbe vom Ei, von daher, wie gesagt, das zieht so ein bisschen auch den Zuschauer rein, von daher fand ich das ganz gut. Wie habt ihr denn die ganzen Aufnahmen gedreht? Also da sind ja auch Drohnenaufnahmen, also ich würde mal sagen, oder Hubschrauber, ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt oder
Drohne, keine Ahnung, ja, das war Drohne auf jeden Fall, genau. Ja, nee, also klar, die verschiedenen, also dieses Reenactment zu drehen, ist das, und zwar ein Reenactment zu drehen, ohne dass wir das Budget von riesigen Dokumentarfilmproduktionen von Terra X haben. Ja, das muss man dazu sagen. Das Budget, was wir hatten, da haben im Vorhinein die Leute auch immer gesagt, ja, Reenactment, guck mal, weil mit, ob ihr da Kohle für habt, so nach dem Motto, ne? Weil das kann ja sehr schnell auch sehr billig und scheiße aussehen, ja, wenn du es nicht richtig machst. Okay. Du kannst dich erinnern an den Film, an den berühmten Film, den wir mal vor 35 Jahren gedreht haben, oder 30, der Joker, ja. Hätten wir da solche kleinen Feinheiten gewusst, wie man zum Beispiel mit Schärfe, Unschärfe arbeitet, dann hätte der Film auch besser aussehen können.
Ja, leider haben wir damals mit Schärfe und Schärfe mit der Camcorder nicht gearbeitet.
Genau. Wir hatten natürlich auch keine Objektive. Also das muss man sagen, das Objektiv, mit dem wir diese Reenactments gedreht haben, das hatte einen F-Stop, also eine Öffnung von der Linse von 1,2. Ja, das ist alles brutal. Ja, also das heißt, wenn du da irgendwie auf das Telefon gehst, zum Beispiel in dieser ersten Szene, da siehst du hinten dran gar nichts mehr. Und das ist ja auch, das muss so sein, weil wir haben das im Sheraton gedreht. Aber wenn du das jetzt ohne die Unschärfe drehen würdest, dann würden da diese ganzen Fernseher und das Ganze aus 2024 dir entgegenfallen, was du nicht mehr aus dem Bild rauskriegst. Und dann macht das Reenactment ja auch keinen Sinn mehr. Ja.
Seid ihr da einfach ins Sheraton gewandert und habt gesagt, wir möchten hier gern mal so ein kleines Dingens drehen?
Nee, das liegt natürlich an meiner hervorragenden Eigenschaft, Leute zu überzeugen, etwas zu tun, was sie vielleicht im ersten Moment nicht wollen. Nein, also mal ganz normal. Das ist einfach auch Glück gewesen. Sheraton hat gesagt, mach das, wir sind dabei. Und das braucht man auch. Solche Momente braucht man, weil es gibt tausend Orte, wo wir dann hätten hören können, nee, machen wir nicht. Und wollen wir nicht. Und das ist uns bei dem einen oder anderen Dreh auch passiert von diesen Reenactments, wo wir einfach an Orte kamen, wo die Leute dann gesagt haben, nee, haben wir keinen Bock oder so. Und klar, das ist, da muss man immer ein bisschen eine dicke Haut mitbringen und einfach auch keine Angst haben zu fragen, sagen wir mal so.
Wie geht's denn jetzt weiter? Noch eine Frage. Diese ganzen Sprecher, also da sind ja einige dabei, wo ich jetzt sagen würde, von der Stimme her kenne ich die. Und außer meine Stimme, die kommt natürlich nicht da drin vor, aber das ist ein anderes Thema. Also, und deine Stimme, die kann ich auch noch da irgendwie raus erkennen. Aber trotzdem, da sind ja noch ein paar andere. Wie seid ihr an die gekommen?
Genau, sehr schön, dass du das erwähnst. Ja, ich durfte mich auch da noch verewigen. Das läuft einfach über einen Sprecherpool. Das waren auch Kontakte, die Sebastian Hemann, mit dem ich den Film praktisch dann Regie geführt habe, Paul eben als Kameramann und die beiden haben eben diese Produktionsfirma auch. Und das sind einfach Sachen, die auch schon vorher aus anderen Projekten kannten, die hatten diese Kontakte und das sind Leute, die kennt man aus Funk und Medien, ja. Und die verpflichtet man dann einfach, ja. Also so einfach geht das, sagen wir mal, ja. Also insofern ist es einfach eine Sache von Organisation und dann, wie man das später dann einfach alles umsetzt, liegt natürlich auch daran, was für ein Budget man hat, was für Kontakte man hat, was für Erfahrungen man gesammelt hat. Und das hat sich in dem Fall jetzt einfach auch wirklich gut ergänzt, muss man sagen. Deshalb hat mir das auch viel Spaß gemacht, den Film zu drehen, weil es einfach ein cooles Team war und weil ich viel auch gelernt habe. Aber ich glaube auch, dass die Kollegen auf der anderen Seite auch natürlich davon profitiert haben, dass ich eben auch so lange schon in Portugal bin und deshalb auch diese Connections teilweise mit aufgemacht habe oder einfach gut im Thema auch drin war, recherchemäßig.
Wie geht's jetzt weiter mit dem Film? Was habt ihr damit noch was vor? Kann man damit irgendwie noch einen Blumentopf gewinnen oder so? Oder kriegst du den jetzt auf VHS zu Hause und kannst den dir dann oder auf DVD, also kannst du den dann anschauen?
Ja, also klar, ich meine, der wird jetzt auf jeden Fall noch ein Jahr in der Arte-Mediathek liegen, ja, das ist natürlich schon viel Holz, für einen selbst wird es dann im Archiv irgendwann landen, das ist klar, das ist natürlich ein Film, der ist an dieses Datum gekoppelt, ja, das ist natürlich bei so Historienfilmen so, das heißt, die Möglichkeit, dass der wiederholt wird, die sehe ich vielleicht, was weiß ich, zum 75., wenn sich da noch jemand an den Film erinnert, wahrscheinlich nicht. Also, da sind Grenzen, ja. Und aber ich glaube, der Film selbst ist halt als Gesamtprojekt fertig, so wie eine Radiosendung, die du gemacht hast oder ich gemacht habe, auch fertig ist. für uns selbst ist es natürlich schön, da immer noch ein bisschen drauf zurückzugucken. Für, sagen wir mal, die Allgemeinheit kann ich jetzt noch sagen, ich glaube, dieses die nächsten zwei Jahre wäre es eigentlich, ist es noch immer noch aktuell, diesen Film zu sehen, weil wir covern im Prinzip die portugiesische Geschichte relativ genau von diesem Tag, 25. April, ein bisschen vorne raus auch natürlich, und bis zu den Wahlen, den ersten freien Parlamentswahlen am 25. April 1976, also zwei Jahre lang. Insofern bleibt er jetzt die nächsten zwei Jahre, wenn man so will, aktuell. Und da ist ein bisschen, sind wir etwas besser positioniert als viele andere Sendungen, die es ja auch zur Nelkenrevolution gab, gestern und drumherum, also gab es ja viel auch im Radio und im Fernsehen und so. Und diese sind natürlich hängen sich viel an diesem Tag auf, an diesem Tag der Revolution am 25. April 1974. Da ist das Verfallsdatum natürlich relativ schnell erreicht. Aber unser Film, den könnt ihr euch auch noch in vier Monaten angucken. Und der ist immer noch aktuell in dem Sinne, dass er praktisch diese 50 Jahre begleitet.
Okay, hast du schon Pläne für die Zukunft? Wie geht's da jetzt noch weiter?
Ja, du meinst die Nelkenrevolution Teil 2?
Ja. Ja, Strikes Back.
Nelkenrevolution. Strikes Back. Sehr gut. Ja, das Imperium schlägt zurück. Nein. Nee, wie gesagt, das ist ein historisches Thema, wo viele sagten jetzt auch.
Nee.
Also ich meine, sagen wir es mal so. Das macht schon sehr viel Spaß, so Dokumentarfilme zu machen, muss ich ehrlich sagen. Es war mein erster jetzt. Und ich glaube, es wird nicht mein letzter sein. Aber man muss auch sagen, es ist sehr viel Arbeit. Ja? Also es ist so, dass man wenn man das alles runterrechnet, dann auf den Stundenlohn, den man da rausbekommt, ich weiß nicht, wie viele Leute sich dann da hinsetzen würden und sowas machen.
Okay, das kann ich verstehen.
Aber es sind halt Herzensprojekte, ja. Also es sind Sachen, und das ist natürlich schon etwas, was auch bleibt als Statement, als Sache, als Aussage und so weiter. Ist ja auch eine gewisse Aussage drin in dem Film. Und da können wir gerne nochmal drüber reden, wenn es bei den bei den Wahlen zum Europäischen Parlament um Rechtspopulismus und Rechtsextreme geht, weil das wird in dem Film auch in einer gewissen Weise leicht aufgegriffen. Aber dazu einfach beim nächsten Mal ein bisschen mehr, oder Henning?
Genau, so würde ich es auch halten. Dementsprechend ist die Ausgabe, ich meine, wir haben das heute mal ein bisschen einseitig gemacht, aber ich würde sagen, das ist ja auch für dich was Besonderes, für mich ist es auch was Besonderes, wenn so eine Dokumentation über den Fernsehäther läuft. Von daher, schaut es euch an, wir verlinken es auf jeden Fall in den Shownotes, da könnt ihr auf jeden Fall dann nochmal reinschauen. Ich stelle da noch eine illegale Kopie bei YouTube online. Nein, das mache ich nicht. Und jedenfalls, ja, es lohnt sich auf jeden Fall, den Film anzuschauen. Und wenn ihr dann noch Fragen habt, ja, dann schickt uns einfach eine Mail. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Monat sehen wir uns wieder, dann sehen wir uns auch wieder, Thilo.
Genau, das ist ja diesmal weggefallen leider, was diese Umstände anbetrifft. Ja, aber Henning, genau, dann sehen wir uns wieder und dann werden wir auch wieder die Gesprächszeiten etwas demokratischer verteilen.
Das finde ich sehr gut. In diesem Sinne hören wir uns dann auch wieder. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir hören uns in einem Monat wieder, wenn es heißt Auf zwei Bier. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Tschüss.
Euch hat die heutige Folge auch zwei Bier gefallen? Dann hinterlasst uns doch einfach mal eine Bewertung bei iTunes oder sonst wo im gut sortierten Podcast-Fachhandel. Dort kannst du uns auch abonnieren, bewerten oder einfach über einen Link deinen Freunden weiterempfehlen. Wenn du uns mal deine persönliche Meinung sagen möchtest, schreib uns einfach eine Mail an talk@auf2bier.de. Wir freuen uns über deine Nachricht.